Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Endlich ist es soweit. Es hat ja nur 20 Jahre gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Das Handelsblatt schreibt am 15. November 6 Tipps, wie Privatanleger Charttechnik nutzen können. Darunter heißt es, die technische Analyse wird oft belächelt, hat häufig aber recht. Das Handelsblatt zeigt 6 einfache Wege, wie auch Kleinanleger ihre Investmententscheidung verbessern können. Der Artikel ist von Andreas Neuhaus und befindet sich hinter einer Bezahlschranke. Aber diese 6 Tipps sind alles andere als exklusiv und deswegen werde ich sie hier gerne besprechen, ein klein wenig korrigieren und nochmal einordnen. Endlich ist es soweit. Wir sprechen hier über Charttechnik. Und womit? Mit Recht, denn es ist für jeden aktiven Anleger unerlässlich, sich mit dieser Disziplin zu beschäftigen. Na dann mal los. So, dann steigen wir mal ein in ein Thema, welches für langfristige Investoren und für ETF-Sparer nicht so wichtig ist, aber für alle anderen durchaus eine Bedeutung hat. Das große Missverständnis, ja, wir Deutschen sind ja das Volk der Dichter und der Denker, aber auch der Ingenieure und der Naturwissenschaftler. Und Charttechnik hat wahrscheinlich deshalb in Deutschland keinen ganz einfachen Stand, wobei sich die Lage schon gebessert hat, glaube ich, weil es eben keine Wissenschaft ist, sondern es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Insofern bin ich ganz dankbar, dass das Handelsblatt hier dieses Thema mal aufgegriffen hat. Ich habe mir erst Sorgen gemacht bei der Einleitung, die technische Analyse wird oft belächelt und. Aber dann steht da ja gleich, hat häufig aber recht. Ihr müsst euch mal vorstellen, bitte schaut es euch nicht an, denn es war eine harte Zeit. Also meine ersten Videos vor 10 Jahren, da habe ich hin und wieder über Charttechnik gesprochen, da habe ich mich noch getraut, sowas zu machen. Was da für Kommentare drunter waren, hanebüchen, ich kann es nicht anders sagen, insbesondere der Vorwurf, kein Profi würde technische Analyse benutzen, Markttechnik, das sei alles nur irgendwas von den Programmanbietern und Hobbybörsianer würden sich das ausdenken. Wie kann man sowas schreiben? Das war damals komplett verkehrt und das ist heute komplett verkehrt. Ja, große Hedgefonds wie Renaissance Technologies, Citadel, Winton Capital setzen Algorithmen ein, die auf dieser Charttechnik basieren. Das heißt also Chartmuster, Trendkanäle, Momentumindikatoren, Volumenanalysen und. Paul Tudor Jones, einer der bekanntesten Makro-Hedgefonds-Manager aller Zeiten, hat 1987 schon gesagt, dass er den Crash durch ein klassisches 1929er Pattern in den Charts vorhergesehen habe und damit hat er sein Vermögen gerettet. Bei Banken, bei Trading Desks, Deutsche Bank hat ein Trading Desk, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS und so weiter. Da sitzen Technical Analysts und da sitzen CTOs, Chief Technical Officers. Der gesamte Devisenmarkt wäre ohne Charttechnik praktisch nicht möglich. Wir sprechen hier über einen 7 Billionen Dollar Markt, der ist größer als der Aktienmarkt. Dort wird permanent mit Unterstützung, Widerständen, Retracement, Moving Averages gearbeitet. Selbst institutionelle Asset Manager, also BlackRock, Vanguard, DBS, nutzen Charttechnik als Timing- und Risikomanagement. Auf den Seiten sieht man Analysen, wo das offensichtlich wird. Sie sprechen natürlich häufiger über Fundamentales, schlicht und einfach deshalb, weil die meisten Leute da mehr Zugang haben. Wenn also eine Firma wie BlackRock auf die Idee käme, irgendwo einen Sektor überzugewichten aufgrund von Charttechnik, dann ja, ist einfach die Gefahr groß, dass viele sagen, oh, jetzt driften sie aber ein bisschen ab. So, Charttechnik ist kein Hokuspokus. Es ist etabliert, es wird millionenfach von Profis genutzt. Und deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und damit kommen wir mal zum Artikel vom Handelsblatt. Vorher noch eine Feststellung. Ich bedanke mich. Es hat selten ist nicht wahr. Ich habe ziemlich viel Feedback bekommen. Und zwar zu den 12% Rendite, die man braucht, damit man am Aktienmarkt erfolgreich sein kann. Ihr erinnert euch vielleicht, Geldmengenausweitung. Ich habe aktiv dazu aufgerufen, mir auch zu schreiben. Und ich habe erfreulicherweise viel, viel Gegenrede bekommen. Und was mir richtig gut gefallen hat, mit einer oder zwei Ausnahmen. Da kann ich nicht sagen, wie es weiterging, aber da stand im ersten Satz, das ist Blödsinn. Oder Lars, da hast du vorsätzlich deine Leser verwirrt. Da habe ich nicht weitergelesen. Alle anderen Kommentare habe ich mir gerne durchgelesen, weil sie teilweise so gegensätzlich waren. Wichtig, und ich habe ja schon in dieser Podcast-Folge antizipiert, dass dieser Satz untergehen würde. Ich stelle gerne mal eine Frage oder auch eine These auf, ohne die Antwort schon zu kennen. Das mache ich im Übrigen häufig. Das ist wie ein eigener Sport. Ich kann das nur empfehlen, dass das dann manchmal im weiteren Verlauf untergeht, weil es vielleicht so plausibel oder nicht plausibel klang. Ich sage nicht, dass es so ist, dass man also jährlich 12% Rendite, wer es noch nicht gehört hat, hört sich diese Folge nochmal an, dass man die, da ging es um die Dividendenaktien, die man vielleicht deswegen aus dem Depot verbannen muss, weil man in der Regel mit denen nicht durchschnittlich 12% kriegt. Ja, im Laufe der Zeit kriegt man eine Dividendenrendite, wenn sie steigt und so weiter und so fort. Aber ich halte die These der Geldmengenausweitung und was das für die Asset Preise bedeutet nach wie vor für eine, die ich weiter verfolgen möchte. Denn, und das ist mir, deswegen sage ich das kurz hier an dieser Stelle, weil ich nicht jeden einzelnen Kommentar dann individuell beantworten kann. Aber da steht ganz, ganz oft, so darf man Inflation nicht rechnen. Dann möchte ich aber die Gegenfrage stellen und freue mich natürlich erneut auf Rückmeldung, falls denn jemand Lust hat. Wie erkläre ich denn bei einem Wirtschaftswachstum von 2%, dass die Börsen jährlich um 8, 9, in den letzten Jahren um 12% gestiegen sind? Warum sollten sie das denn tun? Produktivität kann es nicht sein. Wir können ja die Produktivität messen. Also, ich werde den Gedanken nicht aufgeben. Ich werde ihn weiterverfolgen, insbesondere deshalb, weil die Phase, in der Value-Aktien eine Outperformance mal erzielt hat. Nur darum geht's ja. Lief Ewigkeiten zurück und ich möchte einfach mich mit dem Thema beschäftigen, ob das jemals wieder passiert. Denn wenn es nicht passiert, dann wäre eine andere Struktur im Depot eine sinnvollere. So, sorry für die lange Einleitung. Aber ich schwitze auch wie Hölle, deswegen muss ich mich ein bisschen kühl reden hier. Ich bin gerade unterwegs. Es wird im nächsten Video sowieso klar. In Südafrika, auch direkt, ich bin in Thailand und mir ist richtig warm. Das Akklimatisieren hält noch an. Wir kommen zu den 6. Wie nennen die Chartmuster, nennen sie doch bestimmt nicht. Ne? 6 einfache Wege, wie Kleinanleger ihre Investmententscheidungen verbessern können. Also es geht um Ansätze aus der Charttechnik. Und ich halte sie allesamt für richtig. Ich würde an der einen oder anderen Stelle korrigieren. Aber damit sei nochmal verbunden mein Dank, dass das Thema hier im Handelsblatt überhaupt aufgegriffen wird. Das ist wahrscheinlich, wenn es darum geht, wie verbessere ich meine Anlage, ist es natürlich viel, viel sinnvoller, viel wertvoller, sagen wir mal so. Also zu beschreiben, was in der Wirtschaft passiert. Das ist wohl die Aufgabe des Handelsblattes. Bessere Entscheidungen im Depot wird man deshalb nicht immer umsetzen. Sogar eher nur in Ausnahmefällen. Das ist hier anders. Wenn man das berücksichtigt, verbessern sich die Entscheidungen. Man muss es natürlich als eine Disziplin betrachten, die man dann auch erlernt. Erstens, hier wird mein Freund Jörg Scherer, herzliche Grüße, Leiter technische Analyse bei HSBC genannt. Eine wichtige Erkenntnis der Charttechnik ist, dass es sich meistens lohnt, dem Trend zu folgen. Und da hat der liebe Jörg natürlich vollkommen recht. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sich ein bestehender Trend fortsetzt. Punkt. Da kommt nichts hinterher, weil es genau das ist. Und ich weiß, in ganz vielen Köpfen entsteht, ja, aber irgendwann wird der Trend kippen. Genau. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Und in einer Mehrzahl der Fälle lohnt es sich, immer in Trendrechnung zu denken. Und auch hier wird es zwar schwerer, das zu widerlegen, aber ich freue mich, habe mich echt gefreut über die ganzen Zuschriften. Wer also sagt, das stimmt nicht, bei egal, was ich hier erzähle, der schreibt mir auf jeden Fall, es ist eine Binsenweisheit, dem Trend zu folgen und in einem starken Trend bleiben starke Aktien meist stark und schwache Aktien meist schwach. Relative Stärke. Zweiter Punkt. Und wir sprechen hier natürlich über aktive Handel. Ja, das ist, wenn man in einem langfristigen ETF-Sparer ist. Und wird er sich meinen Podcast anhören? Ja, vielleicht ja aus Interesse. Also, dann freue ich mich. Aber der muss sich darüber wenig Gedanken machen, weil der sein Depot ja nicht häufiger umstrukturiert und auch keine Positionen eingeht für Wochen oder Monate, sondern über Jahrzehnte. Zweitens. Und auch dieser Punkt ist so komplett richtig formuliert. Gleitende Durchschnittslinien geben die Richtung vor. Anleger setzen auf gleitende Durchschnittslinien, um den Trend zu analysieren. Die Linien zeigen den rollierenden Durchschnittskurs über einen bestimmten Zeitraum an. Das kann im Übrigen, das macht natürlich eine charttechnische Software, das muss man sich nicht selber reinmalen. Zum Beispiel war eine Linie, die wunderbar funktioniert hat, über 1,5 Jahre, die 50-Wochen-Linie in Bitcoin. Die war bei 103.000 US-Dollar. 4-5 Mal ist der Kurs von dort nach oben abgeprallt. Diesmal ist er zumindest aktuell, während ich das hier aufnehme, und das ist ein Tag vor Erscheinen, handelt er darunter. Wo haben wir Bitcoin? Bei 95.000 US-Dollar. Das heißt also, er hat diese 103.000 US-Dollar auf Wochenbasis unterschritten. Und dann ging es mal gleich um 10% abwärts. Das Ganze, diese gleitenden Durchschnitte gibt es natürlich auf verschiedenen Zeitebenen. Persönlich nutze ich auf Tagesbasis den 100er, 50er und den 21er SMA. Ich will es nicht zu kompliziert werden lassen. SMA heißt Simple Moving Average. Man kann auch mit den EMAs, also den Exponential Moving Averages, arbeiten. Aber es geht hier erstmal nur um den Einstieg. Drittens. Große Abstände zu Durchschnittslinien deuten auf einen Trend in Ende hin. Das sehe ich nicht so. Hier heißt es, entfernen sich die Kurse zu weit nach oben von den Durchschnittslinien, steht der Kurs also deutlich über seinem Durchschnittskurs des gewählten Zeitraums. Kann das ein Zeichen sein, dass der Markt zu schnell und zu steil gestiegen ist? Börsianer sprechen dann von einem überkauften Markt. Darauf folgt häufig ein Kursrücksetzer. Das stimmt, aber die Überschrift lautet ja, große Abstände zu Durchschnittslinien deuten auf ein Trendende hin. Und die Überschrift ist nicht ganz richtig gewählt, denn eigentlich müsste es heißen, große Abstände zu Durchschnittslinien deuten auf eine Korrektur oder eine vorübergehende Korrektur innerhalb eines Trends. Denn wenn sich ein Trend verschärft, nur dann werden die Abstände zu den Durchschnittslinien größer, dann ist das nicht das Ende eines Trends. Wir sehen, dass sich Trends gerade in dem letzten Drittel häufig am stärksten entwickeln, aber dann auch volatiler werden. Das heißt also, wenn sich der Kurs sehr schnell entfernt, gibt es häufig scharfe Korrekturen. Die deuten aber nicht auf ein Ende des übergeordneten Trends hin, sondern ja, ist letztlich eine Gelegenheit, innerhalb eines Trends aktiv zu werden. Muss immer darauf achten, auf welcher Zeitebene man das hier betrachtet. So würde ich das formulieren. Viertens, Marktindikatoren generieren Kauf- und Verkaufssignale. Das ist klassisches Lehrbuch und ich glaube, da alles hier Jörg besprochen hat, kann man grundsätzlich sagen, das stimmt. Der Mann kennt sein Business und deswegen ist das inhaltlich richtig. Allerdings muss man sagen, und hier geht es um den MACD, den Moving Average Convergence Divergence. Diese MACD-Linien, die zeigen Kaufsignale und Verkaufssignale, sind aber meines Erachtens als Timing-Instrument so mittelmäßig für mittelfristige Signale ganz interessant. Aber sie sind natürlich nachlaufend. Ist ja logisch. Wenn irgendetwas fällt, ja, dann dauert es ein bisschen, bis ein gleitender Durchschnitt fällt. Und wenn wir die klassische MACD-Linie bei irgendeiner Chart-Software, zum Beispiel beim Market Screener oder wo man das auch immer verwendet, einblendet, dann bekommt man als Voreinstellung normalerweise die exponentiell gleitenden Durchschnitte der letzten 26 Tage. Und von denen werden dann die exponentiell gleitenden Durchschnitte der vergangenen 12 Tage subtrahiert. Und die zweite Linie ist dann also der exponentiell gleitende Durchschnitt der vergangenen 9 Tage. Und das ist die Signallinie. So. Und das passiert logischerweise mit einer gewissen Verzögerung. Und das muss man einfach nur wissen. Übergeordnet ist aber diese Herangehensweise keine schlechte. Fünftens, der Markt geht oft mit dem Volumen. Das kann man kurz machen. Je größer das Volumen, und zwar in Relation zu den Volumina vorher, nicht das absolute Volumen. Ja, in einer Siemens wird immer mehr Volumen sein als in einer HelloFresh-Aktie. Aber wenn eine markante Bewegung stattfindet, egal ob nach oben oder nach unten, und das geht einher mit einem erhöhten Volumen, dann ist die Aussagekraft dieser Bewegung größer. Und sechstens, ja, so bin ich übrigens zur Charttechnik gekommen. Ich habe mir an Kerzen, das hieß damals noch, wurde immer dazu gesagt, die japanische Analysemethode. Candlesticks kommen eigentlich, ich glaube, japanische Reisbauern. Ja, ihr wisst ja jetzt. Oder die Samurai. Oder japanische Reisbauern. Einer von beiden. Ich glaube, es waren die Reisbauern. Candlestick-Charts nutze ich nach wie vor am liebsten. Und ja, wahrscheinlich stimmt das. Der Hammer ist als charttechnische Formation besonders wichtig. Ja, ich nutze verschiedene gerne. Aber wer Lust hat, übrigens, der Einstieg, weil es so klar beschrieben ist, über Candlesticks ist, glaube ich, ein ganz angenehmer. Es gibt verschiedene Arten. Man kann sich als Linienchart, Point and Figure anzeigen lassen. Aber Candlesticks haben so eine schöne Geschichte dazu und funktionieren meines Erachtens auch deshalb, weil man auf einen Blick sofort sieht, in welche Richtung sich was bewegt. Also man hatte sehr viele Informationen mit dieser Chartdarstellung. Und hier steht, eine einfache Formation ist der Hammer. Er zeigt eine Trendumkehr nach oben an. Das ist, ja, der Körper der Kerze entspricht der Spanne zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Der Docht oberhalb des Körpers zeigt die Höchstkurse an. Der Schatten, manchmal auch Lunte genannt, unterhalb des Körpers den Tiefstkurs. Bei einem Hammer ist der Körper der Kerze klein. Dazu sollte der Schatten möglichst lang und der Docht möglichst klein sein. Für mich kann ein Hammer im Übrigen auch eine große Kerze sein. Hauptsache ist, dass er sie im Positiven schließt. Ja, es ist eine interessante Formation. Aber es ging mir heute erstmal nur um Einstieg. Also in 15 Minuten ist man natürlich jetzt kein Charttechniker. Ist etwas, mit dem man sich länger beschäftigt. Aber es lohnt sich. Das war's für heute. Und wir hören uns wieder am Samstag. Macht's gut, bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.